Shalom, liebe Freunde, schönen guten Abend. Ich werde unterwegs, wenn ich unterwegs bin, immer wieder gefragt, sag mal, gibt es eigentlich euren Jugendgottesdienst in Chemnitz noch? Die sagen, ja klar, warum nicht? Und da kriege ich immer wieder zu hören, dass es heißt, naja, seit die Kommunisten weg sind, da hast du doch gar keinen mehr, über den du deine Witze machen kannst. Ist natürlich was Wahres dran. Ich meine, die Zeiten, als die Spitzel noch hier drin saßen, das hat einen ja gereizt, wenn man da mal einen Witz über Honig losgelassen hat. Also jetzt wäre es ja unfair, über die noch große Witze zu erzählen. Bis auf einen muss ich noch erzählen. Also, Honecker und Stoff besuchen einen Kindergarten und am Schluss bringen die Kindergärtnerin einen Wunsch vor und sagen, ob sie ein paar neue Stühlchen, ein neues Spielzeug für die Kinder bekommen könnten, vielleicht als Geschenk. Und Honecker lehnt das ab. Und am gleichen Tag besuchen die auch ein Gefängnis und auch da fragen am Schluss die Gefangenen, ob sie mal ein paar neue Betten kriegen könnten und irgendwie neues Inventar. Und das genehmigt der Honecker und sagt, ja, in jede Zelle muss noch ein Sofa rein und ein Fernseher und ein Teppich. Und hinterher sagt der Stoff zum Honecker, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich meine, den Kindern hast du das Spielzeug nicht gegönnt und den Ganoven, den erlaubst du dir einen Fernseher und eine bequeme Zelle. Die Kinder sind doch unsere Zukunft. Man muss doch an die Zukunft denken. Ja, das habe ich ja gerade gemacht, sagt der Erich. Ich habe ja gerade an unsere Zukunft gedacht. Denn in dem Kindergarten werden wir beide nie mehr wohnen. Ihr habt zum letzten Jugendgottesdienst zu Weihnachten eine Kollekte gegeben für einen Kindergarten in Rumänien, dass dort 6 junge Menschen aus der Bautzener Gegend ein Jahr lang wohnen, leben und arbeiten können, um mit diesen Kindern zusammen zu sein. Dafür möchte ich mich bedanken. Es war eine wunderschöne Kollekte. 4.842 Mark, also fast 5.000 Mark von euch. Herzlichen Dank. Das war schön. Wir sammeln heute für die Leipziger Mission, und zwar für die Katastrophenhilfe in Indien. Voriges Jahr, im November, hat es dort eine riesenhafte Unwetterkatastrophe gegeben, wo von der Leipziger Mission viele Gebäude beschädigt worden sind, in Trankepar und Umgebung. Ihr wisst vielleicht noch, dass vor ein paar Jahren hier an dieser Stelle ein Pfarrer aus Trankepar gestanden hat, ein Inder, und hier zu euch gesprochen hat. Was ihr nicht wisst, ist, dass meine Eltern in der Kirche von Trankepar getraut worden sind, weswegen ich also persönlich daran interessiert bin, dass heute eine anständige Kollekte zusammenkommt. Es geht nicht nur darum, dass wir auch Geld sammeln. Ich will euch mal sagen, wie die das dort gemacht haben. Die Kinder vom Kinderheim dort, was auch beschädigt war, die Jungs, die haben auf eigenen Vorschlag eine Woche verzichtet auf Fisch, Fleisch und Eier und haben nur Reis und Soße gegessen. Und das gesparte Geld, 750 Rupies, haben sie den anderen gegeben, die in noch größerer Not waren. Leute, wir sind in der letzten Woche vor Ostern, die letzte Fastenwoche. Ihr könntet dem Beispiel dieser Jungs aus dem Kindergarten mal folgen. Verzichtet auf irgendwas. Und das Geld, was er spart, das könnt ihr da dann in die Kollekte geben. Schönen Dank. Wenn ihr rausgeht, werdet ihr sehen, auf der rechten Seite, da liegen Listen aus, in die man sich eintragen kann. Es geht um einen Protest bei der Firma Höchst gegen das Abtreibungsmittel RU486. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Das wird als Medikament verkauft, ist aber kein Medikament, sondern das ist etwas, was nur dazu hergestellt worden ist, um zu töten, nämlich um abzutreiben. Und zwar nimmt die Frau diese Pille ein, da braucht man also gar keinen Arzt mehr dazu, die Frau ist jetzt der Einzige, der das entscheidet und den Mord selber vornimmt. Die Pille wirkt so, dass ein bestimmtes irgendwas im Körper, muss ich nachgucken, Progesteron, dieses Hormon, wird gestoppt. Dadurch bildet sich die Gebärmutter zurück und das Kind, was da drin ist, wird erstickt. Und dann weitet sich der Gebärmutterhals und das tote Kind wird ausgestoßen. So, und damit dieses Tötungsmittel in Deutschland nicht auf den Markt kommt, deswegen läuft dieser Protest. Und wer sich dem Protest anschließen will, der kann da draußen unterschreiben. Fragen waren im Kasten, der auch da vorne steht. Die muss ich jetzt noch schnell beantworten. Erstens, warum hat Simson Delilah sein Geheimnis verraten? Die Geschichte aus dem Alten Testament kann ich jetzt nicht erzählen. Meine Antwort nur, weil die ihn sexuell erpresst hat. Die Delilah, das ist eine Stasi-Hure gewesen, die hat für die Philister gearbeitet. Und es war ein Fehler von Simson, sich mit so einer Frau einzulassen. Wie weit darf Ihrer Meinung nach die sexuelle Beziehung in einer Partnerschaft vor der Ehe gehen? Dass Geschlechtsverkehr nicht erlaubt ist, ist mir klar, aber wie sieht es aus mit Petting und wie weit darf man da gehen? Petting ist so, wie wenn einer bei einer Vollbremsung Vollgas gibt. So, es gibt Überhitzung und es dauert nicht lange, dann explodiert das Ganze. Petting ist eine Vorstufe oder eine Vorbereitung zum Geschlechtsverkehr. Und in der seelischen Wirkung ist Petting genau dasselbe wie Geschlechtsverkehr. Zärtlichkeiten und intime Berührung vor der Ehe, die sollten nur so weit gehen, dass keine unheilbaren Wunden zurückbleiben. Und deshalb ist mein Rat, vor der Ehe auf Petting möglichst genauso verzichten wie auf den Geschlechtsverkehr. Wie weit man nun vor der Ehe gehen darf, früher hat man gesagt, bis vor der Haustüre. Heute sagt der Walter Trobisch, von dem Moment an, wo man sich gemeinsam entkleidet und hinlegt, da ist kein Halten mehr und da geht die Post ab. So weit darf man also nicht gehen, das ist die äußerste Grenze. Im Neuen Testament steht über das Verhalten von Frauen in der Gemeinde, dass sie ihren Kopf bedecken sollen und vor der Gemeinde nichts sagen dürfen. Wenn Christen diese Bibelstelle ernst nehmen würden, dürfte es keine Frau im Kirchenvorstand oder als Pastorin und so weiter geben. Was meinst du dazu? Also, die Sache mit der Kopfbedeckung, das ist eine zeitgebundene und persönliche Anschauung des Apostels Paulus, ist für uns heute nicht mehr maßgebend. Das Schweigegebot für Frauen, das bedeutet nicht, dass Frauen in der Gemeinde nie reden dürften und zum Beispiel nicht im Kirchenvorstand sein dürften. Im Übrigen hat es in der Urgemeinde auch Prophetinnen gegeben. Die Bibelstelle vom Schweigegebot bezieht sich auf was anderes. Und zwar auf das Lehr- und Hirtenamt in der Gemeinde. Und das ist nur wiederum keine Privatmeinung vom Apostel Paulus, sondern im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, da steht, Vers 37, es ist des Herrn Gebot, das ich euch schreibe. Paulus bezieht sich also auf ein Gebot von Christus. Und wegen dieser Bibelstelle lehnen bis zum heutigen Tage die meisten Christen in der Welt das Pfarramt oder Predigtamt einer Frau ab. Es gibt ein paar Ausnahmen, eine Minderheit in der Christenheit, zu der auch unsere sächsische Landeskirche gehört, die erlaubt das. Ich gehöre in diesem Falle zur Mehrheit, also zu denen, die bei diesem Bibeltext bleiben wollen. Letzte Frage. Wir haben bis jetzt immer gedacht, der angekündigte Messias sei Jesus gewesen. Da haben wir jetzt aber gehört, dass der Messias noch gar nicht gekommen ist. Er soll erst erscheinen, wenn die Welt vor dem letzten großen Gericht steht. Ihr werdet das nachher an der Predigt noch hören. Jesus hat von sich selber gesagt, dass er der Messias ist. Es gibt Juden, die das inzwischen glauben, einige wenige, aber die Mehrheit der Juden lehnt das ab. Das war ja auch der Grund, warum die Juden damals Jesus getötet haben. Ich sage dir, geh nicht auf den Irrtum der Juden ein, geh nicht auf die Irrlehren von vielen Sekten ein. Es gibt viele Sekten, die von sich behaupten, dass sie einen Anführer haben, der selber Messias wäre. Sondern glaube, dass Jesus gesagt hat, dass er der Messias ist. Er ist vor 2000 Jahren auf unserer Erde hier gewesen und lädt alle Menschen zu sich ein. Und das ist auch der, der am Ende der Zeit tatsächlich wiederkommen wird, um die ganze Welt zu richten. Dieser Messias auf Deutsch, der Gesalbte, auf Griechisch der Christus. Das ist der, der dich unendlich liebt und der für deine Schuld gestorben ist und der dich einlädt. So ein Satz, Herr, wir wollen treu sein, um jeden Preis treu. Das aus dem Munde von so vielen jungen Menschen zu hören, ist was Herrliches. Ich frage euch bloß, habt ihr wirklich gewusst, was ihr da singt? Und ist das wirklich eure Meinung? Ist das euer Standpunkt? Ich wünsche es euch ja. Also Jesus ist wirklich der festeste und sicherste Standpunkt der Welt. Und es ist das Beste für euch, mit Jesus zu leben. Es ist das Schönste, wenn ihr auf Jesus steht. Aber ich sage euch, es kann keiner für sich garantieren. Du bist ein junger Mann. Und du sagst heute, ich werde nie im Leben einen anderen Menschen töten. Du bist ein junges Mädchen und du sagst, ich werde nie im Leben ein Kind töten, abtreiben. Du bist ein überzeugter Christ. Du sagst heute, ich werde nie im Leben aus der Kirche austreten. Das ist schön. Ich wünsche dir, dass du dabei bleibst und dass du fest bei der Lehre und bei Jesus bleibst. Ganz egal, was kommt. Aber ich sage dir, es kann auch ganz anders kommen.
Du kannst in Situationen kommen, wo dir die Angst die Kehle zuschnürt. Die Angst, deinen Beruf zu verlieren oder deinen guten Ruf zu verlieren oder dein Leben zu verlieren. Und dann machst du genau das, was du nie für möglich gehalten hättest. Du machst alles mit. Du gibst alles zu oder du leugnest alles ab, je nachdem, wie es nun gerade gewünscht wird. Du kannst nicht für dich garantieren, gleich gar nicht für einen anderen. Du kennst ja den anderen gar nicht. Du kennst ja nicht mal dich selber. Solange du nicht auf dem Prüfstand gestanden bist, da weißt du noch gar nicht, was alles in dir drinsteckt. In unserem Volk, da haben hunderttausende Menschen als Spitzel für die Stasi gearbeitet. Und die meisten von denen, die haben früher auch irgendwann mal gesagt, nie im Leben werde ich bei der Firma mitmachen. Und sie haben mitgemacht. Jetzt will es natürlich wieder mal keiner gewesen sein. Kaum einer meldet sich freiwillig und die, die erwischt werden, die reden sich meistens raus, sie haben gutes Motiv gehabt, sie wollten Schlimmeres verhüten und so. Also dieses Gefühlte, das ist ja noch widerlicher als die ganze Spitzelei. Ich bin in Sachen Stasi-Mitarbeit für Gerechtigkeit. Das heißt, solange keine Beweise da sind, bin ich gegen jede Vorverurteilung. Und solange keine Beweise da sind, bin ich gegen jede Vorentschuldigung. Ich kenne einige Leute, von denen ich überzeugt bin, dass sie bei der Stasi mitgemacht haben. Und ich kenne einige Leute, von denen ich überzeugt bin, dass sie nicht bei der Stasi mitgemacht haben. Aber ich kenne nur ganz wenige, die so gut sind und die ich so gut kenne, dass ich für die meine Hand ins Feuer legen würde. Ich wiederhole, keiner kann für einen anderen oder für sich selber garantieren. Einer, der für sich garantieren wollte, das war der Petrus. Das war einer von den engsten Freunden von Jesus. Der hat 3 Jahre lang mit Jesus gelebt, von früh bis abends ihn beobachtet, seine Predigten gehört, seine Wunder gesehen, mit ihm zusammen gelebt. Der Lebensinhalt ist Jesus für ihn geworden. Und nun sagt eines Tages Jesus zu seinen Freunden, Leute, ich muss euch etwas mitteilen, ich muss sterben. Morgen werden sie mich kreuzigen und heute Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Und daraufhin sagt Petrus, Matthäus Evangelium, Kapitel 26, er sagt, selbst wenn alle anderen an dir irre werden, ich ganz bestimmt nicht. Täusche dich nicht, antwortete Jesus, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du 3-mal behaupten, dass du mich nicht kennst. Da sagte Petrus, das werde ich niemals tun. Und wenn ich mit dir zusammen sterben müsste. Eine halbe Stunde später stellt sich heraus, dass er nicht mal bereit ist, mit Jesus zu beten. Die Sonne geht unter, da brechen sie auf, die Jünger und Jesus zum Ölberg hinauf. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Dort ist es ruhig, dort ist es still. Dort soll er sich auf das Sterben vorbereiten. Ihr bleibt hier, sagt er zu seinen Jüngern, und ich gehe ein paar Schritte weiter und ich muss jetzt beten. 3 Jünger nimmt er mit. Und diese 3er, einer von denen ist Petrus, das sind seine engsten, seine allerbesten Freunde, seine wichtigsten Vertrauten. Noch nie hat er sie so gebraucht wie in dieser Nacht, in der Nacht vor seinem Sterben. Jesus weiß, dass er am nächsten Tag sterben muss. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus, das war ein junger Kerl, der war 30 oder 33 Jahre alt. Wer will denn in diesem Alter sterben? Zumal in solchen Tod. Der wusste ja, dass er gekreuzigt wird. Und kreuzigen heißt, sie nageln dich mit lebendigem Leibe an den Holzstock dran. Und da hängst du nun mit deinem ganzen Körpergewicht und das Blut sackt nach unten und die Sonne knallt auf dich drauf. Du hast wahnsinnigen Durst und du hast wahnsinnige Schmerzen und das Blut kann nicht zirkulieren. Und dann bricht ihm der Kreislauf nach vielen, vielen qualvollen Stunden zusammen. Diesen Tod hatte Jesus vor sich. Und in Gethsemane, da kämpft er nun in diesem Garten den härtesten Kampf seines Lebens. Er kämpft darum, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Er soll, so ist es der Wille Gottes, er soll die Sündenlast der ganzen Menschheit auf sich nehmen und ans Kreuz tragen. Und davor hat er Angst. Todesangst. Er fängt an, so heißt es hier, er fängt an, am ganzen Leibe zu zittern. In der Bibel steht sogar, er hat vor Angst Blut geschwitzt. Noch nie haben die Jünger ihn so gesehen. Und sie erkannten die den nur als den Wundertäter. Den Tröster, den Sieger über die Dämonen, den Herrn der Lage, eben als den Herrn. Und jetzt sehen sie ihn vor Angst zitternd. Verzweifelt. Fertig. Jetzt braucht er selber Trost, jetzt braucht er selber mal jemanden, der ihn stützt, jetzt braucht er seine Freunde. Die können ihm zwar auch nicht helfen, die können ja noch nicht mal begreifen, was eigentlich vor sich geht. Aber eins können sie doch, sie können bei ihm bleiben. Die sollen einfach nur da sein. Bleibt hier bei mir und wacht mit mir. Das ist die Bitte von Jesus. Da geht er noch ein paar Schritte weiter, er wirft sich hin mit dem Gesicht zur Erde und betet wieder. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Aber es soll geschehen, was du willst und nicht, was ich will. Also nach diesem Gebet zu den Jüngern zurückkommt, da sind die eingeschlafen. Jesus kämpft mit Gott um Leben und Tod. Und die Jünger, die kämpfen mit dem Schlaf. Auch Petrus, der noch vor einer halben Stunde für Jesus sterben wollte, der kann nicht mal eine Stunde für ihn wachen. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr denn nicht mal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet. Das ist doch nicht so viel verlangt. Von Jesus. Aber für den Petrus war es zu viel. Dem fielen die Augen zu. Jesus fleht noch zweimal zu Gott. Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Leidenskelch austrinken muss, dann soll es geschehen, was du willst. Und jedes Mal nach diesem Gebet findet er seine Jünger schlafend. Es gibt Situationen, wo der Mensch absolut einsam ist. Wir werden alle eines Tages eine solche Situation erleben. Das ist unsere Todesstunde. In den Todeskampf marschiert jeder für sich alleine. Und da tritt dein Arzt zurück und da verlässt dich deine Krankenschwester und deine Verwandten und deine Familie. Dann bleibst nur du noch übrig, du ganz allein. Aber du wirst auch schon vor deiner Todesstunde solche Situationen erleben, in denen du total alleine bist. Wo dir keiner raten und wo dir keiner helfen kann. Wo du einen Schritt ganz alleine gehen musst und eine Entscheidung ganz alleine fällen musst. Eine solche Situation ist zum Beispiel die Entscheidung für Gott. Ich kann dich bestenfalls bis zu diesem Punkt führen, wo du vor dieser Entscheidung stehst. Aber dann muss ich dich alleine lassen. Dann musst du dich alleine entscheiden. Das kann ich dir nicht abnehmen, das kann dir kein anderer abnehmen, dein Pfarrer nicht und kein anderer. Diesen Schritt in das neue Leben mit Gott, den kannst nur du ganz allein tun. Wenn es ums Sterben und wenn es ums Leben geht, da bist du alleine. Es gibt ein Lied von Reinhard May, es ist eins seiner tiefsten und schönsten Lieder, das heißt Allein. Und in dem Lied heißt es immer wieder, wir kommen und wir gehen ganz allein. Und beides, das Leben und das Sterben, das geht nur gut, wenn du in jedem Falle sagen kannst, Herr, dein Wille geschehe. Nachdem Jesus das zum dritten Mal gebetet hat, da findet er seinen Jünger wieder schlafend. Und er macht sie munter und sagt, aufstehen, es ist soweit, der Verräter ist da. Und noch während er das sagt, kommen sie zum Gartentor reinmarschiert mit Knüppeln und Waffen und Lampen, so wie bei einer Jagd auf einen Schwerverbrecher. An ihrer Spitze mit Judas. Auch Judas war ein Jünger von Jesus. Auch der hat 3 Jahre lang mit Jesus gelebt. Den hatte Jesus geliebt. Und er hatte seine Liebe erfahren und er hat seine Wunder gesehen und er hat seine Predigten gehört. Aber Judas, der hat für 30 Silbermünzen Jesus an seine Mörder verraten. Und so ist es geblieben bis zum heutigen Tage. Der Verräter, Der Judas, der kommt immer aus den eigenen Reihen. Der Spitzel kommt immer aus dem allerengsten Freundeskreis. Und der, den du liebst wie deinen eigenen Sohn, und den du vertraust und mit dem du alles besprichst und vor dem du kein Geheimnis hast, das ist der, der dich ans Messer liefert. Der körperliche Schmerz, der ist für Jesus bei der Folterung und Kreuzigung bestimmt furchtbar genug gewesen. Aber ich glaube, mindestens genauso grausam wie der körperliche Schmerz war der seelische Schmerz für Jesus. Wie er sehen musste, wie seine eigenen Freunde, einer nach dem anderen, ihn verließen, verkauften und verrieten. Und dieses Leiden von Jesus ist ja nicht ein abgeschlossenes Kapitel der Passionsgeschichte, sondern daran leidet Jesus ja heute noch, wenn er sieht, wie wir ihn verleugnen und so tun, als ob wir ihn nicht kennen würden und mit seiner Sache nichts zu tun hätten. Und wo wir mit seinen Gegnern mitmachen und woanders mitlaufen. Und der größte Verrat der Christen an Jesus, der besteht darin, dass die Kirchen seit fast 2000 Jahren alles Mögliche gemacht haben, nur das eine nicht, nämlich den Namen von Jesus in der Welt bekannt zu machen. Bis zum heutigen Tage leben etwa 3 Milliarden Menschen auf der Erde, die haben den Namen von Jesus noch nie gehört, weil die Kirche geschwiegen hat. Die vergessene Mission, das ist der Verrat der Kirche an Jesus. Und das ist der Grund, warum wir heute für die Leipziger Mission sammeln. Damit viele Menschen auch in Indien den Namen von Jesus hören können und das Glück der Vergebung erfahren können. Es ist doch eine Schande, es ist eine Schande für die Kirche, dass die Missionsgesellschaften, seit es die gibt, immer alle an Geldnot leiden. Und dass zum Beispiel der Evangeliumsrundfunk seine Arbeit einstellen muss, die Fernsehsendung jedenfalls und die Kindersendung einstellen muss, weil kein Geld da ist. Im reichsten Land oder in einem der reichsten Länder der Erde, da ist nicht genug Geld da für die Mission. Ich sage, die vergessene Mission, das ist der Verrat der Christen an Jesus. Judas hatte mit dem Überfallkommando ein Zeichen ausgemacht und hatte gesagt, der, den ich küsse, der ist es. Und so tänzelt er auf Jesus zu mit den Worten, gegrüßt seist du, Rabbi. Und dann gibt er ihm einen Kuss. Also diese Judas-Küsse zwischen Verrätern und Opfern, die gehören zum Widerlichsten, was es auf dieser Welt gibt. Ins Gesicht müsste Jesus dem Mann spucken und da bewundere ich Jesus. Ich bewundere ihn. Wie kann man einen Menschen so lieb haben? Er tut das nicht. Sondern er sagt zu dem Judas, mein Freund. Aber da ist auch schon alles gelaufen. Der wird gepackt, der wird verhaftet und ab geht's. In dieser ganzen Szene, da geben die Jünger alle eine miese Figur ab. Der Judas entpuppt sich als gemeiner Verräter. Der Rest sind gewöhnliche Feiglinge. Keiner sagt einen Mucks. Der einzige Großartige ist der Petrus. Der kommt jetzt noch mal ganz groß raus. Und jetzt hat er noch nichts weiter gemacht, als Sprüche geklopft und gepennt. Aber jetzt, wo eine Kallerei in der Luft liegt, da wird er munter. Eine Stunde beten, das hatte er nicht drauf. Aber einem Bullen eins auf die Mütze hauen, das ist seine Welt. Da packt er zu. Und während er sich noch mit der linken Hand ein Schlaf aus den Augen wischt, hat er mit der rechten Hand schon sein Schwert gezogen. Aber weil das eine Ohr noch zugeklemmt ist vom Pennen, da verfehlt er sein Ziel und haut vorbei und haut einem der Soldaten ein Ohr ab. Das abe Ohr, das fledert wie so eine fliegende Untertasse in hohen Bogen durch die Luft, macht eine weiche Landung auf der Wiese, liegt dort wie so ein verschrumpelter Steinpilz. Irgendwie ein bisschen peinlich, die ganze Situation. Aber immerhin spritzt Blut, es tut einer was, Action. Petrus ist der absolute Held, stolzer Blick auf Jesus. Jesus, da kannst du mal sehen, auf mich kannst du nicht verlassen. Aber da steht er plötzlich da wie so ein dummer Junge, der im Übereifer eine Scheibe eingeschmissen hat. Und statt ihn für seine ohrenbetäubende Heldentat zu loben, da winkt Jesus ihm ab und pfeift ihn zurück und sagt, steck dein Schwert in die Scheide. Und wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Dann wendet er sich an die Männer, die ihn da verhaften wollen, Und diesen Moment, wo sich Jesus zu denen hinwendet, benutzen die Jünger, um abzuhauen. Die hauen einfach ab, da verließen ihn alle seine Jünger und flohen. Alle. Ich stelle mir vor, das muss einer der niederschmetterndsten Momente für Jesus gewesen sein, wie er merken und sehen muss, wie alle seine Freunde einfach abhauen. Von diesen Jüngern ist er verraten und verkauft. Mit diesen Jüngern kann er keinen Staat machen. Aber mit diesen Jüngern kann er seine Kirche machen. Jesus wird abgeführt, er wird sofort verhört, falsche Zeugen treten auf. Schließlich kommen sie zur Hauptsache und fragen ihn, bist du der verheißene Messias? Bist du der Sohn Gottes? Jesus antwortete, ja. Aber ich sage euch, von jetzt an gilt, ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der oberste Priester sein Gewand und sagte, das ist eine Gotteslästerung. Wir brauchen keine Zeugen mehr. Ihr habt es ja selbst gehört. Wie lautet euer Urteil? Er hat den Tod verdient, riefen sie. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und ohrfeigten ihn. Andere schlugen und höhnten ihn. Und das alles, was ich jetzt vorgelesen habe, das erlebt der Petrus mit. Der ist Jesus hinterhergeschlichen. Und während in der offenen Halle des hohen priesterlichen Palastes diese Gerichtsverhandlung läuft und das Verhör stattfindet, da treibt sich der Petrus nebenan im Hof rum, wo die Wachmannschaften ihren Feierabend verbringen. Die haben sich ein Feuerchen angezündet, sitzen da im Kreis, erzählen sich Toten, wärmen sich die Pfoten und der Petrus setzt sich unter sie. Das ist natürlich stark. Aber als einer mit seinem Bajonett ein bisschen im Feuer rumschürt und das Feuer aufleuchtet und sein Gesicht beleuchtet, da erkennt ihn jemand. Eine Magd geht vorbei. Sie geht gerade raus zur Mülltonne, den Müllweg bringen, sieht den und sagt, du warst auch mit bei Jesus. Und er leugnet fließend und sagt, ich kenne ihn nicht. Ich weiß überhaupt nicht, von wem du redest. Wird ihm dann aber doch der Boden zu heiß, dort am Feuer, und er geht raus in den Vorhof. Dort erwischt ihn ein anderes Mädchen und fängt nochmal vor allen Leuten zu sagen, der da, der war auch mit bei Jesus dabei. Petrus leugnet und schwört und sagt, ich schwöre, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Eine Weile hat Ruhe, die Sache scheint ausgestanden. Und da fängt plötzlich wieder einer an und sagt, na klar warst du mit bei Jesus dabei, man erkennt dich an der Sprache, du bist aus Galiläa, du verrätst dich. Und da vergisst Petrus, dass er 3 Jahre lang in die Schule von Jesus gegangen ist. Und er fällt wieder zurück in den rüden Ton eines galiläischen Fischers, fängt an sich zu verfluchen und zu schwören und sagt, nur Gott verdamm ich noch einmal, ich kenne den Mann überhaupt nicht, von dem ihr hier redet. Und in diesem Moment, da kräht der Hahn. Und da fällt Petrus ein, dass Jesus zu ihm gesagt hat, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und in diesem Augenblick, da dreht Jesus sich um. Und die Blicke von Jesus und von Petrus begegnen sich. Es ist wirklich nur ein Augenblick. Das hat mal einer gesagt, es ist einer der gewaltigsten Augenblicke, von dem uns die Weltgeschichte berichtet. Denn in dem Moment, wo sich die Blicke der beiden Männer begegnen, da bricht der Petrus zusammen. Und es heißt hier in der Bibel, er ging hinaus und weinte bitter. Ein Mann, ein gestandener Mann, ein Fischer, der weint über seine Schuld. Solange Petrus mit sich alleine ist und nur darauf aus ist, mit dem Rücken an die Wand zu kommen, da erkennt er seine Schuld gar nicht. Und erst in dem Augenblick, wo sein Blick den Blick von Jesus trifft, wo er den Sündlosen, den Reinen, dem Heiligen begegnet, da erkennt er seine Gemeinheit, seine Unwürdigkeit, seine Schwäche, seine Feigheit. Und so ist es mit uns nämlich auch. Solange wir auf uns gucken, da sagen wir, ist doch im Grunde genommen alles okay. So schlimm ist es doch mit uns gar nicht. Aber wenn wir das Kreuz ansehen, an dem Christus hängt, da merken wir, wie schlimm es um uns steht. Der Sohn Gottes musste an einem Kreuz sterben, damit wir gerettet werden. So schlimm steht's um uns. Der Blick von Jesus zu Petrus wird Petrus zur Rettung. So wie für jeden, der an das Kreuz blickt, dieser Blick zur Rettung wird. Petrus bereut, er kehrt um, er erkennt seine Sünde und er bereut sie. Auch Judas, der Verräter, bereut. Als Judas sieht, dass sein Verrat nur dazu führt, dass sie Jesus töten, da schlägt ihm sein Gewissen, denn das hat er ja nicht gewollt. Aber um seine Schuld loszuwerden, wendet er sich nicht an Jesus, sondern an die ganz falsche Adresse. Er geht zum Hohen Rat, der ihn engagiert hatte für die Spitzeldienste. Und er will das Geld zurückgeben und sagt, Leute, was ich gemacht habe, war falsch. Aber die Verführer interessieren doch nicht die Gewissensqualen der Verführten. Das ist denen doch egal, was aus einem wird, der für die Spitzeldienste geleistet hat. Ob der dran krachen geht oder nicht, das ist doch denen egal. Was geht uns das an? Wir haben ein reelles Geschäft gemacht. Du hast uns Informationen versorgt und wir haben dich dafür bezahlt. Und dein Gewissen, das ist uns Schnuppe. Das ist dein Bier. Sie sprachen zu ihm, was geht uns denn das an? Da siehst du selber zu. Und Judas begeht tatsächlich den Fehler, diesen zynischen Rat zu befolgen. Sieh selber zu. Er versucht, mit sich selber ins Reine zu kommen. Und selber mit seinem Gewissenskonflikt fertig zu werden. Er wirft das Geld, für das er Jesus verkauft hat, einfach auf den Fußboden in den Tempel rein. Aber so einfach kann man sich doch nicht von seiner Schuld trennen. Die meisten Menschen sündigen, weil sie denken, wenn ich das Verbotene habe, dann bin ich glücklich. Das ist aber genau das Gegenteil der Fall. Der Judas, der hasst das Geld, für das er Jesus verkauft hat. Eines Tages stinkt dich das an, was du durch deine Sünde erreicht hast. Du möchtest es loswerden, aber es geht nicht. Es klebt an dir dran, deine Schuld klebt an dir dran, sie gehört zu deinem Leben. Denn es gibt nur einen, der dir deine Schuld abnimmt, und das ist Jesus. Und es gibt nur ein Mittel, durch das du deine Sünde loswerden kannst, das ist das Blut von Jesus Christus. Und das Blut von Jesus Christus macht uns rein von aller Schuld. So steht es in der Bibel. Darauf kannst du dich verlassen. Darauf kannst du dich berufen, wenn du in Schuld gefallen bist. Für alle Versager, die mal gestolpert sind und die in den Dreck gefallen sind und sich schmutzig gemacht haben, ist das der große Trost. Und das Trostlose an der Geschichte von Judas, das ist, dass es zwischen ihm und Jesus keine Begegnung mehr gegeben hat. Die beiden, ihre Blicke begegnen sich nie wieder. Judas bleibt mit seiner Schuld allein. Er stellt sich Jesus nicht mehr. Er weicht ihm aus. Er weicht schließlich aus in den Tod. Er begeht Selbstmord. Das ist das logische Ende von denen, die Jesus verraten. Die ihre Schuld vielleicht vor sich selber eingestehen, aber nicht vor Gott. Und die deshalb an ihrer Schuld zugrunde gehen. Schuld, die nicht vor Gott bekannt wird, die nicht vergeben wird, die macht dich kaputt. Und gerade deshalb ist ja Jesus ans Kreuz gegangen, damit du in deinem Leben nicht kaputt gehen musst. Und wenn du vor Gott schuldig geworden bist, und wenn du versagt hast, und wenn du bei der Stasi mitgemacht hast, dann komm und bekenne deine Schuld, lass sie dir vergeben. Sicher, sind nicht alle hier bei der Stasi gewesen. Aber bei den jungen Pionieren, bei der FDJ, bei der Jugendweihe, und was weiß ich, wo wir alle irgendwas mitgemacht, mitgesagt, mitgesungen oder mitgeschwiegen haben. Wir haben doch alle genug Dinge, die wir vor Gott mal eingestehen müssten als Schuld, zugeben, bereuen, uns davon befreien lassen. Du brauchst an deiner Schuld nicht kaputt zu gehen wie der Judas, sondern du kannst neu anfangen wie der Petrus. Der Petrus ist der Beweis dafür, dass Jesus die Versager nicht kaputt macht, sondern wenn sie bereuen, zu neuen Menschen macht. Die Frage ist jetzt bloß, wie kannst du das vermeiden, zu einem Versager zu werden? Wie konnte das überhaupt kommen, dass so ein Mann wie Petrus, ein Mitarbeiter, ein Versager wird? Dafür gibt es drei Gründe. Erstens, der Petrus hat sich überschätzt. Der hielt sich für stärker, als er war. Der hielt sich für so klasse, dass er es für ausgeschlossen hielt, dass ihm selber mal Fehler passieren könnte. Ich, Sie wissen wohl nicht, wer ich bin Petrus, ich bin die rechte Hand vom Chef. Ich bin der persönliche Referent von Jesus. Ich ihn verleugnen? Na, das traue ich vielleicht den anderen zu, aber ich doch nicht. Wisst ihr, solche klasse Christen, die rennen auch heutzutage in der Gegend rum, zum Beispiel hier in diesem Gottesdienst. Die denken, und die lassen uns andere merken, was sie denken, die denken, ich bin bekehrt. Aber ob eure Bekehrung richtig ist, das möchte ich doch erstmal in Frage stellen. Ich bin frei von Gebundenheiten, aber ihr hängt ja noch an der Zigarette. Ihr seid ja noch gar keine richtigen Christen. Ich habe die Geistestaufe, Edge, und ihr nicht. Das Beste, was solchen Deluxe-Christen passieren kann, das ist, dass sie mal so richtig auf die Schnauze fliegen. Damit sie begreifen, dass sie Sünder sind, dass sie abhängig sind von Gottes Gnade und seine Vergebung brauchen. Petrus hatte sich überschätzt und hatte zweitens den Feind unterschätzt. Der Feind, der Teufel, der ist immer da. Und das hatte der Petrus vergessen. Und deswegen hielt er das auch nicht für nötig, sich auf einen Angriff des Teufels vorzubereiten. Jesus hatte ihn ausdrücklich gewarnt und hatte gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in die Versuchung fällt. Petrus hatte keine Lust zum Beten, der pennte lieber. Weil er sich sagte, ach, das schaffe ich schon so. So wie viele von euch früh lieber pennen, statt zu beten. Weil er euch sagt, ach, den Tag, den schaffe ich schon so. Ihr schusselt in den Tag rein, ohne euch vorher mit Gott abgesprochen zu haben. Und dann wundert ihr euch über eure Pleiten, dass ihr die falschen Entscheidungen trefft, die falschen Antworten gebt, die falschen Dinge tut. Und das alles, weil ihr euch nicht vorbereitet. Weil ihr euch nicht, bevor es losgeht, die Anweisung eures Chefs holt. Und damit sind wir schon beim dritten Grund, warum der Petrus zum Versager wurde. Der hat, ohne eine Anweisung von Jesus zu haben, und das ist das Dritte, sich auf den falschen Boden begeben. Er betritt den Hof der Wachmannschaften, wo die sitzen, die morgen Jesus kreuzigen werden. Petrus mischt sich unter die Mörder seines Herrn. Das Ganze wirkt wie so eine Filmszene aus Hollywood. Lieutenant Peter schleicht sich ins Zentrum der Gangsterbande, um seinen gekidnappten Boss zu befreien. Das wirkt natürlich mächtig mutig. Aber das ist die pure Vermessenheit. Genauso wie es die pure Vermessenheit gewesen ist, wenn Menschen bei der Stasi freiwillig mitgemacht haben, um angeblich Schlimmeres zu verhindern, wenn sie keinen Auftrag dazu gehabt haben. Sich unter heidnischen Soldaten und Folterknechten als ein Kind Gottes zu bewähren, das kann man nur, wenn man einen Auftrag von Gott dazu bekommen hat, um dorthin zu gehen. Sonst bleibt man mal lieber zu Hause. Überlege dir, ob du es dir leisten kannst, als Christ bestimmte Orte aufzusuchen. Das Feuer im Palasthof war jedenfalls kein Ort, wo der Petrus hätte hingehen sollen. Pausbäckisch hat er für sich behauptet, er könnte für sich die Hand ins Feuer legen. Und er hat mit dem Feuer gespielt und er hat sich dabei die Finger verbrannt. Wer sich in Gefahr begibt, wird darin umkommen. Ja, und so wurde Petrus zum Versager und zum Verleugner. Das alles hat Jesus schon vorher gewusst. Er wusste, dass ihn die Jünger im Augenblick der höchsten Not verlassen würden. Er wusste, dass die, um ihr Leben zu retten, ihn alle im Stich lassen würden. Er wusste, was für miese Versager seine Jünger sind. Und trotzdem hat er sie nicht verurteilt. Er hat sie nicht verachtet, sondern er hat sie geliebt. Er hat sie unbeirrbar geliebt. Und darin besteht die Größe von Jesus. Er kennt die Menschen von ihrer schlechtesten Seite und hat sie trotzdem lieb. Der kennt uns von unserer schlechtesten Seite und hat uns trotzdem lieb. Der kennt dich von deiner schlechtesten Seite. Der kennt deine Feigheit. Der weiß, dass du mit Sicherheit versagen wirst. Der weiß, dass du wieder Fehler machen, dass du sündigen wirst. Und der liebt dich trotzdem. Vergiss das nicht. Er liebt dich trotzdem. Amen.